Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich bin heute bei meiner Moselreise in Kienheim-Kindel gelandet, ganz bewusst natürlich. Es ist kein Ort, der so, den man unbewusst ansteuert, wenn man eine Wein-Mosel-Reise macht. Sprich, er ist nicht so bekannt wie Nachbarorte wie zum Beispiel Erden oder Kröf, weil auch die Lagen nicht so bekannt sind wie jetzt beispielsweise Uerziger Würzgarten, der wenige Kilometer weiter hoch liegt, oder Erdener Treppchen. Und doch gibt es hier einen Winzer, der schon seit Ende der 70er Jahre konsequent biologischen Wein erzeugt. Und ich freue mich, da zu sein bei Rudolf Trossen. Und wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie so der Werdegang im Weingut, wie es gelaufen ist seit Beginn, was sich verändert hat und mit welcher Idee Sie hinter diesem Wein stehen.
Ja, herzlich willkommen in unserem kleinen Weingut. Kienheim ist tatsächlich nicht so bekannt wie Wehlen, obwohl, wenn man auf die Karte schaut, unsere Weinberge haben dieselbe Ausrichtung zur Sonne wie die Wehlener Sonnenuhr. Die ist gerade über den Berg.
Ja.
Und das ist, aber dort sind die großen Weingüter, die Prüms und so weiter, ja. Die waren schon immer groß und die hatten schon immer die Möglichkeiten, auch international zu vermarkten. Also da ist die Marke Prüm sozusagen gebildet worden, schon in der Zeit, als der Moselwein der teuerste Weißwein der Welt war. Das ist jetzt gerade mal 100 Jahre her. Gut, seitdem hat die Mosel einiges erlebt.
Ja.
Aber jetzt, durch die neue Generation, die ja doch sehr gut ausgebildet ist, und vor allen Dingen aus dem Tal herausgekommen ist und die mal ein Praktikum oder Lehrjahre zugebracht haben in Australien, Neuseeland, Südafrika, Kalifornien, natürlich Frankreich, die kommen dann zurück und entdecken A, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen, B, dass da eine Globalisierung im Gange ist, eine Technisierung, eine Egalisierung der Weinstile in gewisser Weise, dass es anfängt, langweilig zu werden. Und sie kommen zurück und entdecken sozusagen das Potenzial der Großväter. Das heißt, die Lagen, die Weinberge, und der eine oder andere fängt dann tatsächlich an, aus ererbten Weinbergen oder jetzt dazu gepachteten oder dazu gekauften Weinbergen entweder ein kleines vorhandenes Weingut neu aufzubauen oder eben gänzlich neu einzusteigen. Wenn er Glück hat, findet er die passende Dame. Ja, weil es ist eigentlich im Weinbau, also zumindest so wie wir es machen, wir sind als Familienweingut, ich hätte das allein natürlich nie stemmen können. Ich habe großes Glück gehabt, tatsächlich die richtige Frau zu finden, die auch Kaufmännisches gelernt hat, was mir heute sehr zugutekommt. Weil dann kann ich mich nämlich völlig konzentrieren auf die Weinhervorbringung. So. Und sie hält mir voll, so ganz den Rücken frei mit den vielen Quälereien, denen man heute ausgesetzt ist, von den
Weinbauverbänden auch,
Finanzamt, Hauptsächlich, der ganze Kram da, der ganze Papierkram. Wenn ich das überlege, was mein Vater, den habe ich nie im Büro gesehen, weil wir gar kein Büro hatten. Und die paar Kontoauszüge, die hat meine Mutter in der Zigarrenkiste gehabt. Das war's. Ja. Verglichen zu dem, was heute anfällt, das ist gigantisch, was sich geändert hat. Aber gut, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Also Kienheim liegt mit nach Süden geöffneten Weinbergen genauso eigentlich zur Sonne wie die Wehlener Lagen.
Auch mit ähnlicher Bodenstruktur Oder ist das schon wieder...
Ja, es gibt natürlich einen Unterschied. Mhm. Und der Unterschied heißt jetzt, unser Weinberg, also der da drüben, Hubertuslein Rosenberg, hinter dem Ortkinheim, der hat einen Taleinschnitt. Mhm. Und das gibt es auf dem Moselsporn, so nennt man dieses Plateau. Also mhm. dieser ganze Bergrücken, der von Zeltingen aus bis nach Bernkastel geht. Mhm. Der berühmt-berüchtigte Moselsporn, muss ich jetzt sagen, weil er durch diesen Autobahn oder diesen Fernstraßenbau mit dieser gigantischen Brücke ein bisschen bekannt geworden ist. Der hat eine Besonderheit, weil es eben ein relativ großes Plateau oben ist und das ist unbebaut. Das ist das letzte unbebaute Hochplateau der Mosel. Und das ist landwirtschaftlich genutzt da oben, sogar ein Biobauer. Und also Felder eigentlich weniger, es sind Wiesen und es sind Wälder. Und die mehrere Bäche entspringen auch da oben, aber die fließen jetzt mehr zur Trabacher Seite mhm. rüber ab. Das ist ein großer, geschlossener Riesling-Weinberg.
Ja. Und
das fällt dann auf, wenn man sich auskennt, im Jahre 2003, wenn im August durch die andauernde Trockenheit und Hitze alle anderen Spitzenlagen gelbe Blätter bekommen und entsprechend kümmerlich dann auch die nicht nur die Erntemenge, sondern auch die Qualität war bescheiden. Mhm. Die Beeren waren klein, die sahen gelb, goldgelb aus, aber wenn man sie probiert hat, waren sie bitter. Und sie hatten noch kein Mostgewicht. Das heißt, in solchen Jahren ist in den besten Lagen das Wasser der begrenzende Faktor.
Ja, und das Gegenteil ist dann sozusagen der Trockenstress, ne? Der sogenannte Trockenstress, der dann kommt, wenn das... Oder?
Ich würde sagen, es gibt einen positiven Stress.
Mhm.
Und es gibt dann den Punkt, wo es ins zu viel überschlägt, wo man dann eine mangelnde Reife einfach hat.
Mhm.
Rieslingreben, also die Trauben, die haben dann 60 Öchsle und da kann man nicht viel mitmachen,
mhm.
zumindest keinen Topwein. Und dann geht man im selben Jahr nach Wehlenkrach und Zeltingen, schaut sich da die Weinberge an und da gibt es viele Weinberge, die haben keine gelben Blätter.
Mhm.
Wie das? Das heißt, da ist die Wasserversorgung einfach optimal.
Mhm.
Und das macht den Unterschied. Es gibt Jahre, wo ein paar Liter Wasser den Unterschied machen. Ob die Pflanze jetzt sozusagen ihren Standby-Betrieb beginnt, das heißt nichts mehr für die Traube tut, sondern nur noch sich selbst erhält. Und wo die paar Liter darüber entscheiden, dass sie normal weiterarbeiten kann und die ganze Sonnenenergie und die Kraft, die sie aus dem... die Würze des Salz, was sie aus dem Boden zieht, das in die Traube hinein verdichtet zu einer Vollkommenheit, die einfach dann nahezu göttlich ist. Also das ist dann schrecklich. Wir waren heute Morgen noch da oben Pilze suchen.
Mhm.
Wenn man sieht, wie die Autobahn bzw. Bundesfernstraße B50 neu, dort sind ja einige Bauwerke schon erstellt, also auch für die Fledermäuse. Ja, ja, 40 Millionen werden ausgegeben für Wildbrücken. Die sind gebaut, als ob da Panzer drüber fahren würden. Es ist irre.
Und dieser Betrag ist schon ausgegeben?
Das Geld ist schon ausgegeben, ja. Das war ja der Grund, warum die Grünen das damals nicht haben kippen können, als sie in den Verhandlungen mit der SPD waren, ne, mit Beck.
Mhm.
Beck wollte ja die Brücke unbedingt haben. Ich weiß nicht, warum, aber...
Das fragen sich, glaube ich, viele Leute, ne? Die meisten...
Es gibt so Betonisten, kann man die nennen, das ist eine gefährliche Sekte, die verkraft sich an allgemeinen Gütern, sprich Steuergeld, und baut damit Prutz- und Prunkprojekte, die völlig abgehoben und absurd sind. Mit Nürburgring, ne? Was für eine Katastrophe für das Land Rheinland-Pfalz, weil das sind rheinland-pfälzische Gelder, die jetzt fehlen.
Ja,
ja.
Bei uns in Hamburg ist es die Elbphilharmonie. In Bonn, wo ich vorher gewohnt habe, ist es das sogenannte World Congress Center für, weiß nicht wie viele, 100 Millionen. Das weitergeführt werden muss oder soll.
Ich war eben dort und wir haben auch Wanderer getroffen, die waren völlig erschüttert und haben das dann so angesichts eines Bauwerks ausgesprochen. Was für eine Landschaftsverschandelung. Mhm. Ich hatte mir gerade die Karte angeguckt, weil ich ein bestimmtes Bauwerk suchte. Und da oben ist viel Wandertourismus. Wir waren gestern auch oben und das ist Wahnsinn, wie viele Leute da rumwandern. Und das ist, das war ja immer mal, unser Argument, also uns heißt jetzt unsere Bürgerinitiative gegen diesen Wahnsinn, dass wir gesagt haben, wir brauchen zu dem Tourismus, den die Mosel jetzt schon hat, der meinetwegen sich auch in Kochen niederschlägt, ja, wo dann diese Moselochsengeschichte da,
genau,
stammt, das haben wir schon.
Ja.
Und die Wohnmobilisten, die Wiesen, ja,
die haben wir gerade hier unten.
Ja, ja, reichlich.
Bin ich gerade dran vorbeigefahren, ja.
Das ist natürlich jetzt das Top-Wochenende von den Übernachtungszahlen her. Die Mosel quillt jetzt im Moment über. Aber zu diesen Leuten, die wir schon haben, müssen wir ein neues Segment dazu gewinnen. Und das ist der Wein-, Kultur- und Wandertourist. Jetzt mal den technischen Begriff zu nennen. Und die suchen Landschaft, die einen Reiz hat. Also bei der Mosel ist es die Lieblichkeit, die Anmut. Das Moseltal ist ja viel enger als das Rheintal. Und hat aber, ich finde, landschaftlich den größeren Reiz. Ja, jetzt werden mich die Rhein-Leute angeiern. Ich sage, ja, nein, geh doch mal unbefangen da und dort spazieren. An der Mosel haben wir ja noch Ufer, wo zumindest ein Ufer ist bebaut mit einer Straße, ja, und da ist Verkehr. Auf der anderen Seite ist häufig keine Straße und kein, ja, Verkehr. Da ist dann ein Radweg oder man kann da wandern.
Ja. Und sie, ja, wirkt einfach teilweise, ist sie unbegradigt teilweise? Sie wirkt einfach so, ne? Also es,
ja, sie ist schon kanalisiert.
Sie ist schon kanalisiert, aber es ist zumindest wieder so gewachsen, dass es so ein bisschen unbegradigt wirkt, dass die das Ufer ganz langsam sozusagen in die Mosel geht und es keinen Bruch gibt zwischen Fluss und Ufer, finde ich. Also es wirkt sehr natürlich einfach.
Natürlich eben. Und idyllisch an manchen Stellen sogar.
Ja.
Und in diese Idylle, die sozusagen unsere Geschäftsgrundlage ist oder unser Unique Selling Point, wie Marktmenschen sagen, das sollte man bewahren. Auf jeden Fall, weil es werden ja noch künftige Moselaner geboren werden und werden hier ihr Brot verdienen müssen. Und der Weinbau und die Landschaft, das sind die zwei Standbeine der Wirtschaft hier. Das muss man schützen. Und dann darf man nicht ausgerechnet in dieses, sag mal, in dieses Herzstück der Mittelmosel diese völlig unvernünftige Straße reinrammen mit einer Brutalität, die erschreckend ist. Ich kenne das Projekt seit 40 Jahren. Es war ja geplant als Militärstraße.
Ach so, das war ursprünglich Militärstraße.
Ja, man wollte den Transport amerikanischer Truppen, Nachschub, Raketen, Panzer und Gedöns von Rotterdam, Antwerpen nach Frankfurt, sprich nach Fulda.
Ja, also in das Headquarter da, in diese großen.
Ja, es ging um das Fulda Gap. Das waren die Planspiele der NATO. Wenn der Russe kommt, werden wir ihn bei Fulda stellen. Und da gibt es eine gigantische Schlacht. Da war ja auch überlegt, dass dann Nuklearwaffen zum Einsatz kommen. Also der Russe ist jetzt weg, trotzdem wird an der Planung für diesen Bau festgehalten und dann war das nächste Feigenblatt hieß dann Hahn. Der sogenannte Flugplatz, der als Militärflugplatz von den Franzosen begonnen, von den Amerikanern weitergeführt und dann verlassen wurde. Und dann hatte Rheinland-Pfalz ein Problem und dann hat man sich dafür entschieden, jetzt auch einen Flugplatz zu bauen. Beck wollte eben, nee, das war vor Beck, das war, glaube ich, noch Kohl. Also Rheinland-Pfalz hatte im Grunde genommen keinen vernünftigen Flugplatz. Alle anderen Bundesländer haben Flugplätze. Rheinland-Pfalz hat außer jetzt zwei Brücken da nicht wirklich was. Und dann dachte ich, ja, das ist die Gelegenheit. Und jetzt nehmen wir Geld in die Hand und jetzt bauen wir da was hin. Und da haben schon viele Kritiker damals gesagt, das wird nichts. Weil das ist zu weit weg von den Zentren. Ja, und selbst der sozusagen der kleine Trick mit Frankfurt.
Frankfurtan, ja.
Ja. Das nützt aber auch nichts. Man hat dann Fracht dahin locken wollen mit der 24 Stunden, also auch nachts können da Frachtmaschinen landen und abgewickelt werden. Aber das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Es springt ständig irgendeine Frachtgesellschaft ab und die Passagierzahlen implodieren, anstatt 12 Millionen, wie sie vor kurzem noch wahnhaft sich in die Pressemitteilungen geschrieben haben. Statt 12 Millionen Passagiere sind es dieses Jahr weniger als 3 und Tendenz weiter sinken. Das heißt, man muss befürchten, dass der seinen Flugbetrieb über kurz oder lang beendet, weil ab 2020 verbietet die EU jegliche Subventionierung. Ja? Ja. Und das ist nicht zu sehen, wie die aus den roten Zahlen rauskommen. Das heißt, das hängt, Rheinland-Pfalz ist der eigentliche Besitzer zu über 80%. Und das hängt wie ein Klotz am Bein. Also jedes Jahr müssen da zweistellige Millionensummen reingebuttert werden. Und so viele Arbeitsplätze sind es ja gar nicht. Am eigentlichen Flugbetrieb hängen nur ein paar hundert. Und die anderen, das sind, weil das ein Industriegebiet geworden ist, haben sich andere Firmen angesiedelt, die nichts zu tun haben mit dem Flugbetrieb. Oder so. Wie auch immer, wir stehen jetzt vor der erschütternden Tatsache, dass jegliche Begründungen für diesen horrenden Verkehr, 25.000 Pkw sollen über die Brücke rollen. Ja? Das waren so Szenarien, aufgrund dessen man das Geld sich dann besorgt hat. Das stimmt ja nicht. Das ist genauso gelogen wie diese Nürburgring-Zahlen. Das sind alles Mondzahlen. Das ist alles lächerlich. Die Leute werden hier für dumm verkauft. Und jetzt haben sie angefangen, weil es Geld gab aus dem Konjunkturpaket. Es hat sich ja kein Privatinvestor gefunden, wie auch.
Ne? Die schauen sich die Zahlen anders an.
Die schauen sich die Zahlen anders an. Wir haben leistungsfähige Verbindungen von den Nordseehäfen nach ins, ja, Frankfurt und so weiter. Also, das Ding wird, wenn es denn überhaupt fertig wird, das steht ja zu befürchten. Weil es gibt große geologische Probleme auf der anderen Seite jetzt. Also die haben auf der Hunsrückseite angefangen, aber auf der Eifelseite, da gibt es eine tektonische Abbruchkante in 60 bis 80 Meter tief. Und die müssen tief gründen, 160 Meter hohe Pfeiler, die auf Geröll stehen. Und die muss man dann richtig tief gründen, sonst fallen die um. Das ist für die Ingenieure eine dankbare Herausforderung. Die sind froh. Aber das Ding wird dann natürlich teurer als ursprünglich geplant. Und dann sieht man, wie hier in Hunsrück, Eifel, Mosel die Straßen vergammeln, verrotten. Kein Geld da ist, um die zu sanieren. Und dann finden wir das jetzt ziemlich Banane. Also ich bin viel auf der Straße, auch beruflich, weil ich auch Kunden besuchen und beliefern muss und bin dankbar für ein funktionierendes Verkehrsnetz. Kann dann auch nicht einsehen, dass man für einen überflüssigen Neubau das wenige Geld, was dann zur Verfügung steht, sinnlos verbrät. Da kriege ich also die Krise. So, jetzt habe ich mich genug gerade über dieses Ding, aber das liegt mir so auf der Seele, wenn ich dann auch sehe, was das für Folgen hat, wenn die da oben die Wälder roden und auch sich eingraben, 60 Meter breit. Ja, die haben Stellen, wo die 15 Meter tief noch in den Boden gehen. Das sind Riesenmengen an Material, was da bewegt wird. Und dann stellen die Jungs sich hin und sagen, ja, wir haben doch 80 Gutachten, die das, die Wassersituation. Ja, aber das Zentrale haben sie nicht. Das Zentrale heißt, wie wirkt sich dieser Bau auf die Wasserversorgung, der unterhalb, also gerade dieser Kracher, Bernkastel, Zeltinger, Wehlener Lagen, wie wirkt sich das da aus? Darüber, wahrscheinlich wussten die genau, warum sie darüber kein Gutachten angefertigt haben. Ne? Weil dann möglicherweise rausgekommen wäre, dass es nachteilige Folgen hat für diese Weinberge, die vielleicht nicht in jedem Jahr zum Tragen kommen. Aber es gibt genug Jahre, wo es eben im Sommer 6, 8 Wochen hier nicht regnet Und dann wird es eng. Mhm. Und dann sind die Einschnitte, die jetzt dann oben gemacht würden, könnten dann die entscheidenden sein, die die Spitzenqualität beeinträchtigt. Also Kreisklasse statt Champions League. Und das ist für diese Güter, die international vermarkten, keine nette Aussicht. Ja.
Und trotzdem hat aller Protest. Ich hab das Gefühl, aber das habe ich vielleicht auch zu spät verfolgt. Also wirklich laut ist es erst sehr spät geworden, oder?
Ich habe das Ding eigentlich, also ich sag mit Ding meine ich die Brücke.
Ja.
Das ist mein. Ich habe darüber, zur Zeit, als ich in die Weinbauschule ging, also als anfangs 20-Jähriger, das heißt, ich bin in den Meisterkurs gegangen und habe aber die wesentliche Zeit in Bernkasteler Cafés gesessen und habe an einem Theaterstück geschrieben, gereimt. Mhm. Und das war ein bisschen inspiriert von Asterix und Obelix. Und die Römer waren praktisch die Amerikaner. Also die Amerikaner haben das Land besetzt, wie da seinerzeit die Römer. Und das ging um dieses Automarkenprojekt damals schon. Und damals war das mit der militärischen Option eigentlich noch gar nicht öffentlich. Also das war, dachte ich schon, das heißt ja, was in die Welt gesetzt. Ich habe das nur so vermutet, ohne es genau zu wissen, dass das der eigentliche Grund ist damals für diesen Bau. Also habe ich da gesessen und habe dieses Ding geschrieben. Also ich kenne mich dann ziemlich gut damit aus und habe dann nachher gedacht, naja, als es dann hieß, es steht zwar im Bundesverkehrswegeplan, mal wieder, das ist mal wieder rein, mal wieder raus und rein und raus, und dann hieß es, ja, aber unter Privatfinanzierungsvorbehalt. Das ist unter Rot-Grün passiert. Kühnerst war hier. Und genau darüber wurde ja auch dann debattiert. Ja, die Grünen haben das ja mitgetragen. Dann sagt die Renate aber, ja, wir mussten natürlich auch in den Verhandlungen mit den Sozialdemokraten auch geben und nehmen. Das ist ja wie so ein Bazar. Und dann haben sie gesagt, ja gut, schreibt das rein, wenn es dazu wichtig ist, aber nur mit Privatfinanzierung, also kein Steuergeld. Mhm. So stand das dann da drin. Und es sollte europaweit ein Investor gesucht werden. Mhm. Das ist aber nie geschehen, weil offensichtlich das Projekt wirtschaftlich überhaupt nicht interessant ist. Mhm. Insofern war es für mich dann gelaufen. Mhm. Ich glaube, das Ding ist tot.
Ja. Das haben sich die Grünen wahrscheinlich auch gedacht.
Das hat sich eigentlich jeder gesagt, bis auf ein paar wenige skeptische Naturen, die dann gesagt haben, und dann ist es dann doch so gekommen. Plötzlich war diese Lehman-Brother der Crash, die Konjunkturpakete, und es gab umtriebige Gestalten, die haben dann an dem Projekt weitergearbeitet und die Planung war fertig, sie hatten auch dann Baurecht erstritten. Obwohl da oben eine Orchideenwiese ist, die größte weit und breit und so weiter und so weiter, hatten Baurecht und dann Donnerwetter. Plötzlich kam das wie ein Zombie aus der Kiste durch dieses Konjunkturpaket. Mhm. Und dann legten die los.
Und dann durften die das, obwohl es diesen Vorbehalt gab?
Den hat man scheinbar einfach wieder gesagt
hat, wir kriegen das Geld jetzt woanders her, das musste nicht nochmal neu beschlossen werden.
Nee, das war dann wohl in der Großen Koalition hat man das dann plötzlich beschlossen, dass das dann doch geht. Mhm. Also Rheinland-Pfalz hat wohl Druck gemacht. Mhm. Das war dann schon weg. Und Baukage und so. Also die FDP. Eigentlich sind jetzt alle Parteien rein verwickelt. Bei den Grünen muss man sagen, leider, da sind ein paar Pappnasen, die in der Verhandlungsrunde saßen, die hatten wohl keine Ahnung von dem Projekt, weil die aus der Pfalz kommen oder aus dem Westerwald. Denen war das sozusagen regionales Verkehrsprojekt. Und dafür wollten die jetzt in den Koalitionsgesprächen scheinbar nicht so viel opfern.
Das war doch auch noch, war das nicht auch noch so ein Ding, dass sie sich für die Mittelrheintalbrücke
das war
oder, die Idee. Also sie haben sich dafür entschieden und für die andere dann nicht. Und
ja, aber die Grünen wurden von den Sozialdemokraten komplett über den Tisch gezogen. Wie kannst du das sagen? Du warst ja nicht dabei. Ich sag doch, in so einer Koalition, wo der kleine Partner sich verdreifacht hat von der Stimmenanzahl. Also die Grünen sind ja praktisch von nichts auf 15. Hm. Und die Sozialdemokraten hatten 10% verloren, also Beck. Auch durch diese Nürburgring-Dämlichkeit, wo dann klar war, der kann es eigentlich nicht mehr. Wir können ihn nicht mehr sehen. Hm. Also er war praktisch Auslaufmodell. Die Grünen hätten vor Kraft nicht gehen können. Und dann ist normalerweise so, dass wenn wir jetzt auch, wenn es Schwarz-Rot gibt, erleben, dass die kleinere Partei zumindest ein starkes Ministerium kriegt. Also, mhm. Das heißt, nach dem Kanzler wahrscheinlich die Finanzen. Mhm. Und was haben die in Rheinland-Pfalz bekommen? Ich sag mal lauter Weiche. Also mit Bildung. Denen man nichts machen kann. Ja. Mhm. Das Finanzministerium wäre das gewesen, mhm. was, oder das Innenministerium, was man hätte anstreben sollen. Dann hätte man auch eine Möglichkeit gehabt, so mal auch hinter die Karten oder in die Karten zu gucken. Also so ist man ja eigentlich auch von vielen Informationen abgeschnitten, mhm. muss dann glauben, was einem der andere erzählt. Und hier wurde dann in den Verhandlungen gesagt, ja, die Regressforderung der Baufirmen und wie wollt ihr das bezahlen? Ja, und da, wir sind deshalb heute noch sauer, weil man da nicht gesagt hat, passt auf, liebe Sozialdemokraten, wir gehen mit euch ins Bett, keine Frage, aber die Brücke, das hätten wir doch gerne, weil das ist mittlerweile ein weltweites Thema, also mhm. in der Weinwelt.
In der Weinwelt, ja.
Ja, wenn man sich mal auf der Homepage der Bürgerinitiative diese internationale Presse anschaut.
Ob Dennis Robinson oder wer auch immer.
Ja. Das Who's und Who der Weinwelt.
Stuart Beard hat sich ja auch sehr, sehr ja. lautstark engagiert.
Der Annie Losen, der ja international überall präsent ist, ja. der hat erzählt, egal wo er hinkommt, er steigt aus dem Flieger, sein Importeur holt ihn ab und sagt, hey Annie, what's about the bridge? Ja. Und das tut also der kultivierten, also mal für kulturelle Belange offene und Weintrinker sind mehr, vielleicht mehr geöffnet für den Bereich als der normale Konsument von alkoholischen Getränken. Denen tut das weh, weil die wissen, die haben einen Begriff, wie sehr die Weinqualität von dem Terroir abhängt, also mhm. von dem Boden, von den ja. geologischen und meteorologischen Gegebenheiten. Und hier haben wir eine einmalige Situation. Wir haben diese Südlagen, wir haben den Schiefer, wir haben diese stetige, wassernachliefernde Hochfläche. Mhm. Und in dieses Gesamtkunstwerk, was über Jahrhunderte funktioniert hat und was mit dazu beigetragen hat, dass der deutsche Wein überhaupt international einen Klang hat, mitten dadurch rammt man jetzt so eine ja, betongewordene Provokation der Ahnungslosigkeit. Oder mit Provokation, das ist eine Manifestation der Dummheit. Das ist wirklich die Moselbrücken-Monster. Bah. Ja, ich muss mich jetzt wieder runterfahren. Das ist, geht mir einfach.
Ja.
Sollen wir nicht mal über Wein reden?
Doch. Ja, das ist schon. Ich glaube das gerne. Also es hängt so viel. Ich meine, sie kommen von hier. Sie sind mhm. Mehr oder weniger immer hier gewesen. Sie sind hier verwurzelt, tief verwurzelt. Ja. So wie die Winzer um sie herum. Und dann kommt da so eine Riesenmaschinerie auf sie zugerollt und verändert wird alles. Also sehr viel verändern, nachhaltig verändern.
In diesem Talbereich?
Ja, in diesem Talbereich. Ja.
Es wird in der Auslandspresse stand doch einmal irgendwie der Moselwein, geht jetzt kaputt oder was? Das ist ja
nee, das ist natürlich, man, die Mosel ist lang, ne?
Eben, die Mosel ist lang. Aber was hier, das ist das Kerngebiet, ja. wo eben unverwechselbare Gewächse hergestellt mhm. werden können. Und da macht man jetzt so einen Schnitt rein. Und da müssen wir hoffen, dass es vielleicht doch noch aufgehalten wird. Weil die geologischen Probleme da drüben so gravierend sind und das Ding sich verteuert und irgendwann zählen die auch mal die Euros und dann, jetzt müssen wir noch Spanien retten und Italien und das ist jetzt der letzte Strohhalm. Die
letzte Hoffnung.
Mhm.
Haben Sie das Weingut von Ihren Eltern übernommen?
Das Haus hat der Großvater gebaut, nachdem das eigentliche Haus drüben abgebrannt ist. Spielende Kinder im Sommer, der Klassiker. Ist die ganze Gasse abgebrannt.
Oh.
Und dann haben die, mein Großvater wohl dann doch die Gelegenheit benutzt und ist aus Kinheim rübergezogen nach Kindel, ein paar Meter höher gelegen, also dann hochwasserfrei, soweit, mit einer viel schöneren Aussicht. Aber dann eben mit dem Nachteil, die Weinberge waren ja früher alle da drüben, immer dann mit der Fähre übersetzen zu müssen. Mein Vater hatte aber ein Nachen, also ein kleines Bootchen, um dann, wenn dann schon mal getrunken wurde, in dem Lokal da, und dass man noch heimkam, wenn der Fährmann schon am Schlafen war.
Okay.
Ja. Und jetzt ist ja die Brücke gebaut seit 67 und Kindel hat jetzt ein Neubaugebiet bekommen durch auch den Brückenbau, das hing damit zusammen.
Ja.
Und mittlerweile wohnen also die, ne, die besseren Leute auf der arme Leute-Seite. Also früher war Kindel sozusagen die Schelsig, wie die.
Okay.
Ja.
Ja.
Hier haben die Tagelöhner, Bauarbeiter, die keinen Grundbesitz hatten, die haben hier gewohnt in kleineren Häuschen. Und als mein Großvater hier hinzog und dann hier oben noch jemand hinbaute, und dann hieß dieses Viertel dann das Gardinenviertel.
Aha. Wie kommt es dazu?
Ja, weil hier eben Gardinen waren, schon als Ausdruck von, in Anführungszeichen, Wohlhabenheit.
Ah, okay.
Und in diesen anderen, kleineren Häuschen, da wohnten eben die Leute, die nicht viel, also keine Gardinen. Das Haus ist auch dann relativ groß, und hier, meine Mutter hat auch schon ja, eine Zeit lang auch Gästezimmer gemacht. Also wir hatten dann hier ein paar mehr ja, Gäste beherbergt, die auch dann Wein mitgenommen haben. Also es wurde aus diesem kleinen Gemischtbetrieb, so wie alle mosellanischen Weinbaubetriebe im Ursprung eigentlich Bauern waren, die auch Weinberge hatten. Ein paar wenige. Und das, was die paar wenigen Weinberge an Trauben brachten, das wurde dann wohl gekeltert, sofern man eine Kelte hatte, und dann aber verkauft an den Kommissionär oder den Weinhändler, der dann kam und dann gefragt hat.
Also man hat Fassware verkauft.
Fassware verkauft, gefüllt, ja. Und dann wurde schon mal ein guter Zulast, also 550 oder so viel Liter, die wurden dann schon mal abgefüllt und dann, ich weiß, der wurde dann in Holzkisten, also in Strohhülsen verpackt und in so 30er und 50er Holzkisten, so schwere mit so einem eisernen Beschlag, und auf die Bahn geschafft. Hier ein paar Meter weiter war ein Bahnhof, deshalb heißt das hier Bahnhof.
Ja, ich habe den schon gesucht, aber der ist nicht mehr da.
Ja, das war die Moselbahn, das sogenannte Saufbändchen, was Tucholsky ja so schön beschreibt in seiner Reise, als er an der Mosel war mit seinen Saufkumpanen.
Das war hier vorbei?
Die lief unmittelbar vom Haus vorbei.
Ah, okay. Das, was jetzt Radweg ist.
Ja, da wurden also schon mal Weine nach Dr. Büttner, nach Berlin. Da sehen auch diese Sütterlin-Handschrift auf den Aufklebern. Das war sozusagen der Beginn des Flaschenweinverkaufs in unserer Familie. Also wohl, mein Großvater ist 36 gestorben, also meine Oma hat das praktisch begonnen. Mein Vater hat das dann ausgeweitet und so, dass die Familie davon leben konnte. Wir sind heute nicht viel größer. Wir haben auch eine Größe, dass die Familie davon leben kann. Wir haben keine ständigen Beschäftigten und kommen zurecht. Ja,
gut. Das heißt, über wie viele Hektar sprechen wir?
Ein bisschen mehr als zwei. Also wir nähern uns jetzt 2,5. Aber ich glaube nicht, dass wir noch mehr wachsen werden wollen müssen. Ich weiß nicht. Wir haben natürlich jetzt, wir haben ein Riesenproblem, dass wir eigentlich nicht wissen, wie wir unsere Nachfrage befriedigen können, die auch jetzt durch diese...
Kommen wir ja durchaus mal zu kommen. Das ist der Name Trossen taucht in deutschen Weinblättern oder zumindest bis vor wenigen Monaten oder Jahren eigentlich nicht auf. Er taucht auch nicht beim Eichelmann auf oder im Gomio, wenn ich mich nicht irre. Also eigentlich wird Wein von ihnen nicht bepunktet und selten drüber geschrieben. Wenn man aber bei ihnen auf die Seite guckt, wo in welcher Gastronomie ihre Weine auftauchen, dann ist das im Moment sozusagen das Who is Who der skandinavischen Küche. Also zum Beispiel das Noma, zum Beispiel das Fäviken, was gerade noch häufiger auftaucht eigentlich als das Noma in
Schweden.
Ja, in Schweden. Und wenn es darum geht, ungewöhnliche Konzepte zu präsentieren, auf den Karten tauchen ihre Weine auf. In deutschen Restaurants?
Selten. Nee, wir haben uns ja da nie bemüht. Wir hatten ja praktisch überwiegend private Kunden, die uns irgendwie gefunden haben. Wir waren wohl auf den frühesten Biomessen, die es überhaupt gab. Naturvita in Dortmund. Und aus der Zeit haben wir tatsächlich noch Kunden. Da, wo dann auch der Moselwein durchaus auch zweistellige Säurewerte hatte. ja, das war der Beginn der Bio, was man heute als Bio-Szene oder als Biomarkt kennt. Da waren wir schon dabei, ja, seit 78. Wir hatten unseren ersten Biowein auch mit großem Erfolg ins Ruffini verkauft, nach München. Das war ja eine super angesagte Szene-Kneipe. Dann ist leider der Eberhard hat sich ja auch klar, München, da guckt man, dreht man sich um, wo guckt man hin? Nach Süden, ne? Toskana und Piedmont und so weiter. Insofern ist dann Mosel da irgendwann hinten runtergefallen und er hat sich auf Italien konzentriert. Also zu Beginn waren wir durchaus in der Szene drin. Aber hatten nie so viel Wein, dass wir jetzt da die Märkte fluten mussten oder permanent irgendwie hinterherlaufen. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen verlagert seit dieser, ja, wie soll ich sagen, mit dem Vin Naturel. Da wurden wir ja infiziert durch diese Sommeliers da aus
Skandinavien,
die kommen ja einmal oder zweimal im Jahr hier hin. Die wollen auch gerne mit Traumlesen gehen, die wollen sehen, wo der Wein wächst und wie der Winzer aussieht und so weiter. Und die brachten immer Weine mit. Und dann, oder wenn wir in Kopenhagen waren, dann wurden wir da beim Essen auch mit diesen Weinen traktiert. Und die waren ja, die Mieter aus dem Jura. Das ist ja, aber die haben mir überhaupt nicht gefallen. Das hängt aber damit zusammen, weil ich als Winzer mich konzentriere auf die Weinerzeugung. Ich bin kein Sommelier. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie ein Chenin Blanc von Dingenskirchen schmeckt, weil ich den noch nie getrunken habe. Und ich war auch noch nicht viel in Frankreich und in anderen Gegenden. Ich bin also dann eher Kenner einer kleinen, überschaubaren Region.
Das heißt, das, was Sie selber auch an Wein trinken, wächst eigentlich hier, ja?
Ja, ich kriege jetzt immer natürlich Weine geschenkt und ab und zu machen wir die auch mal auf. ja gut, ich bin jetzt auf Riesling geprägt. Also mich kann ein Grauburgunder irgendwoher auch nur temporär faszinieren. Das heißt, ein Glas und dann ist eigentlich gut. Und weil mir der ist mir dann irgendwie vielleicht zu stark, zu groß, zu breit, zu schwer. Ich bin an die Finessen der Moselrieslinge gewöhnt und bin eigentlich ganz froh, dass ich hier als Winzer tätig sein darf. Das ist durchaus ein Privileg. Ich bin jetzt ganz weggekommen. Wie ich zu diesem Naturwein
kam. Genau, im Prinzip,
Ja, durch Einflüsse von außen. Und diese Weine, die mir am Anfang nicht geschmeckt haben, weil ich sie nicht kannte, Das hat sich dann fortgesetzt über die Jahre. Wir haben dann einen Sommelier kennengelernt, der bei uns Wein gekauft hat. Also jetzt normalen, filtrierten und geschwefelten. Mhm. Aber der eben sehr gefallen hat. Also in Skandinavien verkaufen wir so relativ viel süße Auslesen.
Okay.
Ah, Riesling Auslesen aus unseren guten Lagen. Die können durchaus 10 Promille Säure haben und haben 100 Tresszucker. Und das sind aber wohl sehr gesuchte und geschätzte Weine. Die passen in die Menüs in einem bestimmten Punkt, wie die Faust aufs Auge, mit bestimmten Speisen. Und das werden wir auch weiterhin machen. Also wir werden sozusagen zweigleisig fahren. Es ist jetzt keine Geschichte, dass das ganze Weingut jetzt sagt, nie mehr filtrieren. Und nee. Aber die Augen und unser Horizont wurde geöffnet durch die Begegnungen mit erfahrenen Weinprofis. Mhm.
Die aber eben auch eine bestimmte Richtung verfolgen. Ne? Also die haben auch nicht einfach so hier geklingelt, sondern das hängt auch schon damit zusammen, dass sie biodynamisch arbeiten. Und die haben wahrscheinlich auch Weine mitgebracht, die im Wesentlichen biodynamisch erzeugt worden sind. Also da hängt ja schon viel auch mit
viel
zusammen. Ne?
Ja.
Also Vin Naturel oder die meisten Vin Naturels, die ich kenne, basieren eigentlich auch auf biodynamischer Weinbergsarbeit erstmal, ne? Im ersten Schritt.
Ja. Und es gibt sogar noch Schichten, die gehen weiter, wird mit dem Pferd gearbeitet.
Mhm. Ja.
Was ich jetzt nicht originär biodynamisch ansehen würde, das ist dann eine persönliche Liebhaberei, glaube ich.
Mhm.
Man muss da aufpassen.
Es gibt auch Folklore in der Biodynamie.
Ja, es gibt sozial.
Es ist ja auch innen. Also es ist ja jetzt, sind ja jetzt auch nicht mehr sozusagen die, was früher vielleicht als kauzig angesehen wurde, sondern es sind natürlich auch mittlerweile bekannte und berühmte Winzer, die entweder tatsächlich auf Biodynamie umgestellt haben oder sich das zumindest auf die Fahnen schreiben. Da gibt es auch solche und solche, glaube ich. Aber es gibt mittlerweile sehr, sehr angesehene Betriebe, die sich tatsächlich auch Verbänden angeschlossen haben, um sich dort auch eben entsprechend zertifizieren oder auch kontrollieren zu lassen.
Ja, und es gibt auch welche, die es machen, ohne sich Verbänden anzuschließen.
Ja, die gibt es auch.
Ja, das Biodynamie, das ist im Moment irgendwie das Nonplusultra in der Weinszene, habe ich den Eindruck. Finde ich sehr spannend. Ich kann dann als alter Hase, kann man das sagen, da mit einem erfreuten Blick drauf schauen, wie das Ganze wächst. Das würde uns natürlich auch für neue Herausforderungen bringen. Aber ich frage mich dann, wo sollen die ganzen Hörner herkommen für den Hornmist, wenn mehr und mehr Betriebe, jetzt Amerika höre ich, die sich dann umstellen wie die Wahnsinnigen.
Ja.
Und es wird aber auch gerührt mit der Maschine, was jetzt auch, das war nicht im Sinne des Erfinders, glaube ich. Wenn man Steiner nachliest, also es geht darum, dass man, soll ich das jetzt erzählen mit dem biodynamischen Anbau?
Warum nicht?
Bevor wir überhaupt irgendwas trinken.
Wir können auch erst was trinken.
Wir könnten was trinken. Ich habe jetzt einen Wein, der heißt Pyramide.
Mhm.
Der kommt aus der Kinama Hubertus. Man schaut jetzt praktisch drauf, wenn Sie aus dem Fenster sehen,
ja,
da wo die Rote Bank ist. Man sieht dieses Tal, der Taleinschnitt.
Ja. Also,
da.
Da, okay.
Ja. Und ja, dann sieht man da oben zwei Mauern, die zusammenlaufen.
Ja.
Und da ist so ein roter Punkt, das ist eine Bank.
Okay.
Das ist die Rote Bank.
Ja, da ist jetzt ein Baum davor, aber im Prinzip, ja, sehe ich das, ja. Ja.
Und dann, da kommt der her. Der heißt Pyramide, weil der Schnitt des Weinbergs durch die Flurbereinigung ein Dreieck geworden ist, weil er an dieser Kante liegt, an der Krümmung liegt.
Den gibt es auch sozusagen ohne Purus, ne? Also eine Pyramide als Spätlese, oder?
Gab es vorher.
Ah, okay.
Gab es vorher.
Ja.
So. Die sehen, der ist ja jetzt in der Farbe. Der ist ja offen seit 3 Tagen.
Ja.
Wir können den aber auch gleich frisch trinken.
Also wir haben jetzt im Glas etwas, was man heutzutage als Orange Wine auch bezeichnen würde, also eine sehr ins bräunlich gehende orangene Farbe, die so ein bisschen an einen Sherry erinnert.
Ja, die Farbe hat er, obwohl es ist kein Orange Wine, das ist jetzt durch die Oxidation. Mhm.
Und dann hat man was in der Nase, was man normalerweise mit Riesling nicht mehr in Verbindung bringt. Ne? Also wenn man das jetzt jemandem auf den Tisch stellt, der meint, er würde Riesling kennen, dann würde ich jetzt mal behaupten, dass er hier nicht auf Riesling kommen würde.
Ja. Am besten wäre es jetzt, wir würden denselben Wein aus einer frisch geöffneten Flasche daneben probieren.
Okay, machen wir mal.
So. Mhm. Man sieht, der ist noch ein bisschen trüb. Der liegt also noch auf der Hefe. Das ist jetzt die frisch geöffnete Flasche.
Das heißt, er liegt auf der Hefe, heißt, er hat noch Hefe in der Flasche? Oder das ist jetzt einfach ein... sozusagen ein Fassmuster.
Nee. Der ist aus dem Tank gezapft.
Das ist aus dem Tank gezapft.
Also ich fülle immer nur so viel ab, wie ich aktuell brauche,
weil
ich dem Wein die Hefe, das Hefelager so lange ermöglichen will, wie es nur geht. Mhm. Also Surlis, sagen die Franzosen. Mhm. Und was ich mache, ist den Wein noch ab und zu dieses Hefedepot, was sich unten absetzt, aufzurühren.
Batonage.
Mit einem Stab und einer Edelstahlkette. Ja. Also ohne Maschine, nur so. Also. Und dann ist er eine Zeit lang trüb.
Ja.
Das ist dann doof, wenn dann gerade eine Bestellung kommt und die den Wein dringend haben wollen. Und dann sage ich, aber ich habe ihn gerade aufgerührt, das ist jetzt ein bisschen muddy. Und dann sagen die, no problem. Und, weil das ist ja ganz erstaunlich. In den teuersten Restaurants der Welt kriegt man einen trüben Wein ins Glas geschüttet. Was ist das denn? Aber die Leute, die da essen gehen, im Noma oder sonst wo, die sind very sophisticated. Die wissen dann auch schon, wenn sie es nicht wissen, dann kriegen sie es vom Sommelier erzählt.
Ja. Also die kriegen ja auch ganz andere Sachen, ungewöhnliche Sachen auf den Teller gelegt. Also das... Es ist nicht nur der Wein, der ungewöhnlich ist.
Ne? Genau.
Und, da geht man nicht mehr, also ich meine, man bekommt ja eh kaum einen Tisch dort. Zumindest im Noma, die sind irgendwie, glaube ich, innerhalb eines Nachmittags, wenn die vergeben, glaube ich, immer quartalsweise die Tische und nach einem Abend oder so sind die direkt ausgebucht nach wenigen Stunden. Mhm. Das ist schon ziemlich extrem. Und da geht man nicht einfach so hin. Also da hat man schon auch ein gewisses Vorwissen, glaube ich, wenn man da einen Tisch bestellt. Aber es gibt auch Leute, die dann dahin gehen und sich überraschen lassen und dann doch eher enttäuscht sind, weil es mit ihrer Idee von Spitzengastronomie nicht einhergeht. Das ist schon kantig, so wie dieser Wein auch. Also wenn ich auch hier, selbst in dieser frischen Form, hat der mit der herkömmlichen Art und eines Rieslings nicht viel zu tun.
Nee, aber wir kennen den Riesling ja nur im gefesselten Zustand.
Ja.
Gefesselt heißt jetzt, wie komme ich auf die Metapher, in dem Moment, wo dem Wein im Verlauf seiner Biografie, also seiner Entwicklung, Schwefel zugesetzt wird, unterbreche ich ich fixiere den auf dem Stand, auf dem er jetzt praktisch ist. Und danach findet nur noch in gewisser Weise eine Reifung statt auf der Flasche. Irgendwann wird auch dann die Aktive, der Schwefel, der dann auch Sauerstoff abbinden kann, das wird dann auch weniger und irgendwann wird er dann auch, geht er wieder ins Petrol und dann wird er auch Firn und hochfarbig und irgendwann ist er auch erschöpft und dann stirbt er. Aber wenn wir den Wein jetzt lange auf der Hefe lassen und auf den Wein aufpassen, dass er nicht zu essig wird, also Wein ohne Schwefelzusatz heißt balancieren am Abgrund, am Totalverlust, dann, zumindest habe ich jetzt den Eindruck, ist der Wein in der Lage, dass die Situation, aus der er stammt, also der Boden und das Jahr und von mir aus auch die Handschrift des Winzers, viel klarer durchscheinen zu lassen, als bei den herkömmlichen Herstellungsmethoden. Also wo dann mit Eingriffen oder mit Zusätzen und Eingriffen, sprich auch Filtration ist ein Eingriff, und die Schwefelung sowieso. Und dadurch habe ich sowas wie einen egalisierenden Einfluss auf den Wein. Die Art, Wein herzustellen, führt mehr zurück zum Terror. Also die Unterschiede, die zwischen meinen drei, ich habe jetzt drei Weine, die kommen aus Weinbergen, die sozusagen benachbart sind, die alle nur, also hier der Schieferstand ist direkt hinter den ersten Häusern unten, da sehen Sie die Fläche, die so ein bisschen heller scheint.
Ja.
Und dann hoch, da oben gibt es ein Trapez, das ist die Lei, also wo dann der Weinberg aufhört, der erste, geht es oben ein bisschen rechts versetzt
weiter. Auch ein bisschen heller.
Ja.
Ja.
Und dann geht es nochmal eine Etage höher, nach rechts an den Talrand, wo diese rote Bank war.
Ja.
Also man hat jeweils eine Unterschiedlichkeit in der Lage. Die Bewirtschaftung ist praktisch gleich.
Ja.
Und das sollte sich dann verflucht nochmal auch im Wein widerspiegeln, diese Unterschiedlichkeit. Und das ist das, was die feineren Nasen und Zungen wertschätzen heute. Dieses Unikat, diesen wirklich, ja, als man könnte jetzt sagen, trinkbare Landschaft. Nee, es ist eine.
Naja, es hat schon was davon. Es ist schon auch irgendwie trinkbarer Stein, vor allen Dingen auch. Ne? Es ist,
ja.
Es hat halt schon was sehr steinig und mineralisches, was sich da eben, und würziges eben, Steinwürze, die sich da ausdrückt und dann eben auch unterschiedlich ausdrückt.
Also, wie schmeckt Riesling? Das ist jetzt eine große Frage. Das wissen wir eigentlich
gar nicht. Das kann man, glaube ich, gar nicht so einfach mehr beantworten. Aber man hatte eine Idee davon, wie Riesling schmecken soll.
Ja. In dem Moment, wo ich mit Reinzuchthäfen arbeite, nehme ich auch einen großen Einfluss auf den späteren Geruch und Geschmack des Weines, indem ich einer bestimmten Spezie von Mikroorganismen den Vorrang einräume.
Ja.
Es wird ja landläufig behauptet, gerne von denen, die viele Spritzmittel einsetzen, dass es eigentlich keine Hefen gibt, die im Weinberg überleben und die mir dann die Gärung bewerkstelligen zu Hause. Das glaube ich so nicht. Ich bin jetzt kein studierter Winzer, Gottes Willen, aber wenn ich die Weinberge so bewirtschafte, wie es, sagen wir jetzt, vom agroindustriellen Bereich unserer Weinwirtschaft gewünscht wird, also Hochglanzbroschüren, die den Winzer empfehlen, wann er bitte schön was zu spritzen hat, von diesen tollen Firmen, dann führt das natürlich dazu, dass die ganze Flora, also auch die Mikroflora, natürlich reduziert wird. Das heißt, man spritzt mit Pilzbekämpfungsmitteln, die sich ja auch gar nicht so schnell abbauen, wie wir jetzt aus Frankreich wieder lesen konnten. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen.
Nee,
es gibt eine neue Untersuchung, wo man in allen untersuchten Weinen Spuren von Pflanzenschutzmitteln gefunden hat. Es ist halt immer die Frage, was findet man und wie viel und was hat das für eine Wirkung? Aber grundsätzlich würde ich sagen, gehören keine Pflanzenschutzmittel in den Wein. Egal in welcher Höhe. Nur kann man heute ja nicht mehr, wir wirtschaften ja nicht im Glashaus. Das heißt, mit dem Wind, Regen, mit dem Nachbar kommt mir auch alles Mögliche in meine Parzellen. Und wenn man da richtig gut genug sucht, wird man sicher alles Mögliche finden. Ja. Also das ist. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern es geht darum, dass wir eine Idee von Reinheit und von Authentizität als Ziel haben und die versuchen umzusetzen, trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten. Ich habe natürlich schon Reinzuchthäfen eingesetzt in meinem Betrieb. Das heißt, die sind irgendwie auch noch da im Kellerboden, in Fassritzen. Mhm. Also Mikroorganismen, die Hefen, die sind so klein. Und wir arbeiten natürlich nicht klinisch steril in dem Sinn, dass wir Keller und Geräte begasen mit irgendwas, um die abzutöten. Wir sind ja keine Intensivstation, sondern eine Werkstatt. Und dann habe ich natürlich die unterschiedlichsten Mikroorganismen, die dann am Start stehen, sobald es interessant wird für sie. Und das ist dann, wenn Zuckersaft da ist, Traubenzucker. Dann sind die ganz wild. Und dann kommen die von allen Ecken, von überall her. Und ich glaube, wir haben einfach aus dem Weinberg, wenn er mit sanfter Pflanzenpflege, also das Stärkste, was wir einsetzen, ist Schwefel und ein bisschen Kupfer. Damit kriegen wir nicht alles kaputt. Das heißt, die, was auf unseren Trauben drauf ist, ist dann noch lebhaft und kann sich vermehren. Kommt nach Hause und unsere Weine, also die Moste, fangen in der Regel am Abend des nächsten Tages an zu knistern im Keller unten. Von alleine. Mhm. Und dann bin ich immer beruhigt. Also das ist immer eine spannende Geschichte. Ich würde jetzt aber auch nicht zögern, wenn, sag mal, eine Woche lang nichts passiert und ich habe einen Saft unten liegen und ich halte jeden Morgen und Abend die Nase darüber und ich denke, ist das noch gut oder bahnt sich da schon ein Problem an, würde ich auch eine CH7 einsetzen. Das ist kein Ding. Ich bin jetzt kein Fundamentalist. Der dann sagt, nein.
Ist Ihnen das schon passiert?
Nein.
Nein.
Nein. Nee, ich habe immer noch früh genug reagiert. Wir brauchen jeden Liter. Ich kann mir keine Verluste leisten. Ja? Was ich schon mal gemacht habe, ich habe schon mal einen Wein, der mir nicht geschmeckt hat. Aber das war am Anfang. Es war in dem fürchterlichen Frostjahr 1984. Da haben wir braungefrorene Trauben nach Hause gefahren aus dem Weinberg oben am Waldrand. Und da war trotz Kohleschönung nichts mehr mitzumachen. Den habe ich dann nicht abgefüllt. Weil ich muss den Wein, den ich verkaufe, da muss ich dahinter stehen. Also das ist kein Ding. Ja, also normalerweise fängt der Wein dann von selbst an zu gären, wenn man ihn im Weinberg auch so behandelt, dass er noch lebt. Mhm. Also keine klinischen Zustände draußen. Wenn ich mit zu starken Mitteln draußen spritze, habe ich natürlich ein Problem. Dann fangen die nicht an zu gären. Mhm. Und dann muss mit Reinzuchthilfe eine Starthilfe gegeben haben. Da sind natürlich jetzt die Zeit der Aromahäfen ist vorbei. Man hat ja, es gab eine Phase, wo dann viele Kollegen mit Hefen gearbeitet haben, die ein ausgeprägtes Aroma in den Wein gebracht haben.
Na, die sind vielleicht in den besseren Weinen vorbei, aber wenn ich jetzt im Moment schaue, was so alles beispielsweise nach Sauvignon Blanc schmeckt, das ist erschreckend. Ja, also da schmeckt dann grüner Veltliner nach Sauvignon Blanc, da schmeckt sizilianischer Grillo nach Sauvignon Blanc, da schmeckt südafrikanischer Chenin Blanc nach Sauvignon Blanc, weil diese sehr neue, etwas neuseeländische Sauvignon Blanc-Stil sich so durchgesetzt hat und so einen so markanten Stil entwickelt hat, dass den einfach sehr viele gerne nachmachen. Also diese Vogtexplosion, die man da am Gaumen hat von tropischen Früchten und frisch gemähtem Gras und sowas, da gibt es auch die entsprechenden Hefen zu mittlerweile, die das eben auch hervorrufen, ja.
Sauvignon Blanc, ist das auch der mit Stachelbeer?
Ja, genau.
Mhm.
Ja. Also ja. Es gibt schon noch, also es hat sich vielleicht ein bisschen weg verlagert von Riesling auf eine andere Rebsorte. Die ist halt sehr populär, ne, geworden mittlerweile, der Sauvignon Blanc, und wird eben auch zunehmend angebaut sozusagen. Also gibt es natürlich auf Top-Niveau, aber gibt es eben auch ganz viel belangloses Zeugs, was eben mit diesen Hefen dann verschönert wird.
Mhm. Der schmeckt sehr gut. Wir hatten letztens unter Kollegen eine Blindverkostung mit verschiedenen Sauvignon Blancs aus Deutschland und Übersee. Mhm. War toll. Ist eine interessante Sorte.
Ja.
Aber
kommt immer drauf an, wie man sie behandelt.
Ich glaube, wir bleiben hier beim Riesling, weil der hat, also mit Riesling können wir sozusagen in der Weltspitze mitspielen. Sobald wir uns vom Riesling wegbewegen, wird es heikel. Von daher, ich trinke das gerne, wir machen das gern so, diese Blindverkostungen unter Kollegen, die sich gut verstehen, auch mit unseren eigenen Weinen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das war in meiner Jugend, gab es das nicht.
Ja.
Also wir hatten hier sehr viel Angst auch und wenig ausgebildete Winzer. Mhm. Das muss man auch sagen. Also diese zwei Kriege, die haben ja in der Weinszene tiefe Löcher hinterlassen. Mhm. Und sagen wir, die Ermordung und Vertreibung so vieler jüdischer Familien, die, weil die waren auch tonangebend im Weinhandel. Das heißt, man hat in Frankfurt, Wiesbaden und so, Mainz, saßen ja Dynastien von Weinhändlern, und die haben auch einen mäßigenden und pädagogischen Einfluss auf ihre Winzer ausgeübt.
Mhm.
Und dann ist ja vieles auch dann nicht gewusst worden. Also wenn dann, wie soll ich sagen, es ist viel Wissen auch an den verschiedenen Schlachtfeldern und versickert sozusagen mit dem Blut. Das heißt, wir haben einen Aderlass als auch in Form von Kreativität und Intelligenz. Und wie sagt ein Frankfurter Weinhändler, die ganze Generation genussfähiger Menschen ist auch dahin gemordet worden. Und dann fehlt das. Und dann ist der Weinbau, der ist dann in die Hände von Leuten geraten, die es nicht besser wussten und nicht besser konnten. Und man hat dann nachher nur die Menge im Auge gehabt. Und dann
ja, ist auch in die Fänge der chemischen Industrie geraten. Ne? Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Also das, was gedüngt wurde dann irgendwann in den 60er, 70er Jahren, das, was gespritzt wurde,
war
das
unmäßig.
War pervers geradezu. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich komme jetzt nicht direkt eben aus dem Weinbaugebiet, aber ich habe viele Urlaube am Bodensee gemacht als Kind. Und wenn man da durch den Obstbau, aber gerade auch durch den Weinbau gegangen ist, ich bin immer von so einem kleinen Örtchen vor Meersburg nach Meersburg gewandert, durch die Weingärten, und da wurde permanent gespritzt. Also es gab immer eine Dunstwolke an Spritzmitteln, die dort über den Weinbergen stand. Das kann man sich, also das hat sich glücklicherweise insgesamt doch deutlich verändert.
Ja, das ist so. Es ist die, wenn man jetzt gerade im September hier durchfährt durch diese Weinlandschaften, in meiner Jugend waren die um dieselbe Zeit alle, die Böden waren kahl, weil man hat mit Herbiziden dafür gesorgt, dass nichts wächst.
Ja.
Und heute sind sie durchweg grün, weil der Herbizideinsatz wurde zurückgefahren, wird häufig nur noch für unter Zeileneinsatz, also da, wo die Rebe steht, praktisch nur noch dieses Stück freigehalten. Also ich meine, selbst dann, das müsste man nicht machen. Es gibt doch mechanische Systeme dafür. Egal, es ist schon ein gewaltiger Unterschied zum Anblick in meiner Jugend.
Mhm.
Also ich glaube, es ist vielleicht auch der, sag mal, dass es Bio-Winzer gibt.
Ja, das glaube ich auch.
Die dann zeigen, dass es auch anders geht. Hat einen Einfluss auf das Handeln mancher Kollegen oder auch mancher Leute, die dann studieren und nachher unterrichten. Wir haben in Geisenheim sitzt ja ein Professor für Bio-Weinbau.
Genau, Kollege Kauer. Der auch am Mittelrhein selber Wein macht.
Ja.
Mhm.
Und
ein anderer Dozent ist jetzt gerade zum Alois Lucky da gegangen, als Betriebsleiter. Ach,
der Meier, ja. Hm. Georg. Ja.
Der Georg.
Schade, der fehlt hier jetzt.
Ja.
Ja, vielleicht kommt er wieder zurück.
Aber auch Kollegen wie Clemens Busch, die irgendwie lange belächelt worden sind und dann irgendwann doch in den VDP gekommen sind und eben immer häufiger um Rat gefragt wurden. Natürlich Menschen, die das auch nach außen getragen haben, intensiv, das sozusagen dieses Wissen und das gestreut haben bei den konventionell, vorher konventionell arbeitenden Winzern.
Was auch dazu kommt, ist der Erfolg, den manche Bio-Winzer ja auch durchaus hingekriegt haben. Ja. A, dass ihre Weinberge nicht kaputt gegangen sind, dass sie also noch Trauben ernten, und zwar gesunde Trauben, schmackhafte Trauben, aus diesen schmackhaften Trauben mit Hilfe von wenig Aufwand einen Wein hervorbringen, der nicht erklärungsbedürftig ist, der sozusagen für sich selbst spricht. Das ist... hinterlässt doch seine Spuren. Hm. Also die jungen Winzer probieren quer und dann sagen, na Kölne, boah, der ist gut, na Wetter. Das heißt, jeder Wein, der im Glas, wie gesagt, für sich steht und eine Typizität und eine Originalität transportiert, erweckt Bewunderung oder auch Zutrauen, dass man sich aus diesem etwas engen Korsett der aufoktroyierten chemischen Bewirtschaftung herausbewegt.
Ja. Ja,
Schritt für Schritt. So. Ich kann jetzt für uns sagen, dass unsere Weine heute so gut sind wie nie zuvor. Das ist, ja, Climate Change, die Moselaner können jetzt froh sein, dass sie endlich mal reife Trauben haben. Ich sage, ja, das ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Aber das, ich sehe das Ding komplexer und das fängt am Boden an. Und ich habe ja noch Domatol gespritzt, Reglone, also auf Anweisung meines Vaters. Also das sind Herbizide, dann, wo man Pflanzen mit abtöten kann.
Ja.
Und wir hatten, also mein Vater hat auch immer Wert gelegt auf eine anständige Nährstoffversorgung. Das heißt, es kam Nitrophoska drauf, also Stickstoff, Phosphor, Kali aus der Tüte, Salz, Dünger. Das ist alles das, was den Regenwurm nicht erfreut. Der geht dann stiften, der verlässt das Gebiet, weil das wird ihm dann zu salzig. Und wenn man damit aufhört, also kein Kunstdünger mehr, keine Herbizide mehr, und stattdessen, natürlich muss man für den Humusaufbau was tun und dann mit Schafs-, Rinder-, Pferdemist, Kompost, Begrünung mit Mulchmaterial und so weiter dann Nahrungsmittel für die Bodenlebewesen zur Verfügung stellt, dann finden die sich ein. Dann kommen die überall her und dann bevölkern die den Boden und dann fängt ein frohes Schaffen an. Könnte jetzt auch sagen, ja klar, fressen und gefressen werden der. Aber man hat einen gewissen Stoffumsatz, also es wird mineralisiert und es wird wieder humifiziert und es, die Pflanzenwurzel sagt dann Dankeschön, das ist das, was ich brauche. Ja? Ein kleines bisschen Stickstoff jeden Tag, was mir meine Mikroorganismen herstellen, reicht mir. Ich brauche keine Jahresportion, die mir sozusagen mit einer Handvoll Nitrophoska vor die Füße geschmissen wird, die beim nächsten Regen entweder weggewaschen wird oder runtergewaschen wird ins Grundwasser oder verdunstet oder was. Nee, das ist eine viel zu kurzfristige und materialistische Anschauungsweise, wie Pflanzenernährung funktioniert. Da haben wir natürlich jetzt, wir, sage ich jetzt, die Bio-Winzer, hauptsächlich auch aus der biodynamischen Ecke einen Input bekommen, dass man unseren Weinberg ganz anders anschauen kann. Als, wie heißt es dann, Kulturökosystem, so heißt es in den frühen Richtlinien von Ecowin, also früher hieß es ja Bundesverband Ökologischer Weinbau.
Das ist der Verband, dem Sie angeschlossen sind.
Den ich mitbegründet habe.
Mitbegründet haben.
Und gleichzeitig habe ich auch Demeter Rheinland-Pfalz mitgegründet und saß da 7 Jahre im Vorstand.
Mhm.
Ja. Demeter habe ich jetzt praktisch als Ja, ich muss nicht in zwei Verbänden drin sein. Mhm. Zwei Zertifizierungen, zwei Beitragsgedöns.
Und das ist auch nicht ganz günstig, ne?
Ja, das kostet was und ich bin kein Freund von bürokratischen Veranstaltungen. Und ein Verband reicht mir dann und ich habe ja kaum noch Platz auf meinem Etikett.
Mhm. Es gibt noch das europäische Biosiegel drauf.
Ja.
Und
das
beides drauf sein muss eigentlich.
Ja, das muss,
das muss drauf sein.
Seit es jetzt...
Weil es die DE-Ökonummer gibt, ne?
Das ist Pflicht.
Ja.
Also dieses Blatt da mit den Sternen
drum. Das ist drumrum. Pflicht.
Ja. Ja. Da muss sogar der Kasten drum. Das ist alles genau geregelt. Wo weh ist, ist kein Kasten drum. Dann gibt es das Gleiche für den Anpfiff. Ja. Ist ja in Ordnung. Muss ja irgendwo auch Ordnung sein. Und aber man muss das nicht übertreiben. Also jetzt bin ich, jetzt machen wir biodynamisch seit 35 Jahren. Das kann man aber auf dem Etikett nicht erkennen.
Mhm.
Dann muss man schon auf die Homepage gehen.
Ja.
Und da kann man was lesen.
Ja.
Und ich habe sogar was geschrieben dazu. Ja. Aber das ist eine komplexe Geschichte, die...
Ich werde das verlinken, dann kann sich das jeder selber durchlesen, der möchte.
Das ist gut. Ja. Ja, aber ein hochspannendes Thema und ich finde, dass der sozusagen der Durchbruch für die biodynamische Bewirtschaftung findet im Grunde gar nicht in der Landwirtschaft statt, nicht im Obstbau statt, sondern im Weinbau statt. Und warum? Weil es beim biodynamischen, wie der Name schon sagt, Dynamis heißt die Kraft betreffend. Wir kennen den Dynamo. Mhm. Also es wird, wir hantieren jetzt als Landwirte und Winzer mit Energien, könnte man sagen, mit Kräften, die man sozusagen sammeln kann, anhäufen kann, fangen kann. Dazu sind die berühmten Kuhhörner da, um eben bestimmte in der Natur vorhandene freiströmende Energien, kann man sagen, zu sammeln, einzufangen und im Mist anzureichern, zu verdichten. Und dann das Rühren dient dazu, diese Energien wieder zu befreien und in das Medium Wasser zu übertragen.
Also, um es kurz zu sagen, die Kuhhörner werden im Boden vergraben.
Die werden im Boden vergraben.
Welchen Zeitraum hinweg?
Ich muss jetzt welche eingraben. Eigentlich Michaeli, also Ende September. Und
was ist da drin? Ist da in den Mist. Hörnern schon was drin? Da ist Mist drin.
Mist. Ich brauche aber Mist von der Kuh. Mhm. Ich habe aber jetzt selbst keine.
Ja.
Und im ganzen Tal hier gibt es keine Kuh mehr.
Das Ideale ist eigentlich bei Rudolf Steiner eine Kreislaufwirtschaft, ne? Wo das alles auf dem Hof vorhanden ist und wo alles wieder genutzt werden kann.
Ja. Das ist die Idee, der geschlossene Betriebskreislauf. Ja. Obwohl Steiner damals schon sagte, das wird das Ideal sein, aber ganz erreichen wird man das nicht können. Aber es sollte als Ideal immer vor einem stehen, damit man alle Maßnahmen daraufhin abzielen kann. Ich muss also dann zu meinem befreundeten Demeter-Bauern Paul nach Wittlich fahren. Ich war jetzt gerade am Freitag da und habe blöderweise vorher nicht angerufen. Und Paul sagt dann, ja, ich kann dir leider keinen Mist geben, weil er hat die Kühe jetzt gerade in einem Kleeschlag stehen. Und die haben Dünnpfiff. Also die Darmpassage ist beschleunigt und... das ist jetzt nicht der Mist, den wir haben wollen, sondern wir wollen einen richtigen, frisch gefallenen Fladen, der aber noch eine spiralige Form aufweist. Und wenn es gut geht, hat er eine opalisierende Haut. Also von einer gesunden Kuh. Nein, wer hat schon eine gesunde Kuh gesehen? Die haben ja alle Durchfall, die sind ja im Grunde genommen alle krank. Aber eine gesunde Kuh kann so kacken, dass... dass es ein Kunstwerk ist. Das schmiert doch nicht die Hände und das stinkt doch nicht nach Methan.
Ja.
Sondern das.
Ich kann mich dann auch gut daran erinnern. Ich habe viele, als Kind viele Urlaube im Chiemgau verbracht und die liefen da eben das ganze Jahr über praktisch, also bis es zu kalt wurde, an den Almhängen entlang.
Mhm.
Und es gab nichts anderes als das dort. Und wenn wir da wandern waren, dann waren das eigentlich solche Fladen.
Von, ja, ne? Dieser Fladen wird dann frisch genommen und gestopft in dieses Kuhhorn und dann im Boden vergraben, so 30 cm tief, und dann ausgegraben Ostern, um Ostern herum. Dann hat der die Substanz eine Verwandlung durchgemacht. Er ist erdig geworden und duftet eher nach Waldboden oder so, nach reifem Kompost. Und der wird dann in lauwarmes Wasser gekrümelt und dann wird das eine Stunde gerührt. Und von Hand. Ich habe gestern nochmal nachgelesen, der 1924, der gute Dr. Steiner, in einer Fragenbeantwortung zu dem Thema, also der biodynamische Landbau gründet auf 8 Vorträgen, die Rudolf Steiner vor Landwirten gehalten hat, 1924.
In Ostpreußen, glaube ich, ne?
In Kobawitz.
In Kobawitz, ja.
In der Nähe von Breslau.
Ja. Weil er von, es waren, glaube ich, Großbauern, ne? Großgrundbesitzer.
Viele, die meisten waren Großagrarier.
Genau, die aber damals schon irgendwie die Überlegung hatten oder gesehen haben, dass sozusagen diese neue Form von Landwirtschaft mit, auch damals wurde ja schon Chemie oder Dünger eingesetzt, dass es irgendwie nicht so richtig weiterbringt. Ne?
Ja klar, die Fruchtbarkeit der Herden ließ nach. Hm. Die Kühe haben keine 8, 9, 10 Kälber bekommen, sondern nur 5 oder 6. Hm. Andauernd war der Tierarzt da. Und man konnte die Kartoffeln nicht mehr im Nachbau unbegrenzt pflanzen, die im Getreide genauso. Pflanzenkrankheiten nahmen zu und man hatte den Eindruck, der Gehalt der Nahrungsmittel lässt auch nach. Also das, was eigentlich den Nahrungsmitteln ernährt, das sind ja die Lebenskräfte. Das wird weniger. Also es hat sich was verändert. Und dann sagt Steiner nach in der Einleitung zum Kurs, er sagt es, glaube ich, als er in Dornach zurück ist und berichtet über die Veranstaltung, dass er, dass man heute nicht mehr solche Kartoffeln essen kann, wie er in seiner Jugend aß. Also er ist 1861 geboren, in Österreich praktisch aufgewachsen. Sein Vater hat auch eine kleine Landwirtschaft betrieben. Das heißt, der gute Rudi hat auch dann Schweine gefüttert und Rüben geschnitzelt und was weiß ich. Kannte sich schon aus. Also wenn er schon das sagt damals, wie würde er über unsere Kartoffeln heute sprechen müssen? Also da ist eine dramatische Veränderung der Qualität der ganzen Landwirtschaft hat sich eingestellt und jetzt müssen wir sehen, wie wir aus dieser Sache wieder rauskommen. Und das wird eine Generationenaufgabe sein. Und dazu ist es sehr hilfreich, die Hinweise Steiners zu berücksichtigen und sich Mühe zu geben, diese Zusammenhänge, die er entwickelt, die sind ja riesengroß, weil er nimmt ja die Planeten auch zur Hilfe, um darzustellen, wie eigentlich die Erde eingebettet ist in dieses Spannungsfeld, also zwischen Erde und Kosmos. Und da sind wir erst am Anfang. Der landwirtschaftliche Kurs ist ja so kompliziert und die Begrifflichkeiten, die da verwendet werden, sind so außerordentlich, dass man sich da Begriff für Begriff erstmal selbst neu erarbeiten muss. Das ist schwierig. Und da finde ich das immer banal und lächerlich, wenn dann Leute kommen, die kaufen sich das Buch, klappen auf, lesen irgendeine Stelle, verstehen sie nicht, klappen das Buch wieder zu und sagen, alles Mist. Der Jungs, da könnt ihr auch ein Algebra-Fachbuch aufschlagen, da guckt er rein, dann seht ihr auch lauter Formeln und versteht ihr nicht, klappt ihr dann zu und sagt, alles Mist? Nee, dann sagen sie, oh, da muss man wohl noch ein bisschen studieren, wie man das versteht. Und so ist es mit dem biodynamischen Zusammenhang auch. Da muss man sich ein bisschen Mühe geben und dann kann man die Dinge verstehen. Und das ist das Schöne. Das ist der Unterschied jetzt zu einer Glaubensrichtung. Hier geht es um Wissenschaft. Und ich habe ja glücklicherweise im Laufe meines Lebens ein paar Leute kennengelernt. Erfahrene, alte Demeter-Landwirte. Und da kann ich sagen, Hammer, was die wussten, was die bis ins Detail drauf hatten. Und wenn dann da der Ernährungsorganismus, der Verdauungsorganismus der Kuh dargestellt wird, dann gehen einem Türen auf. Das ist nicht so, dass dann die Fragen alle gelöst werden. Es ist eher so, dass neue Fragen auftauchen. Also man wird immer mehr ein Fragender und ein Staunender. als jetzt jemand, der das Wissen im Sack hat. Aber was die Kuh macht in ihrem Verdauungsorganismus, ist so großartig, dass sie praktisch über das Schmecken, also wenn sie das Gras anhaucht, hat die schon eine Wahrnehmung über die Konsistenz des Grases. Und wenn sie es dann mit der Zunge umwickelt und praktisch abreißt und dann in kleinen Portionen in ihren Mahlzähnen zerreibt und dann runterschluckt und das Runtergeschluckte dann noch Stunden wieder hochschluckt und dann nochmal anfängt, das einzuspeicheln, Riesenmengen an Speichel erzeugt. Das sind hunderte von Litern, die in ihrem Organismus zirkulieren. Und diese 7 Mägen, wenn dann dieser Nahrungsbrei sozusagen hindurchwandert und dann ausgeschieden wird, dann hat er eine komplexe Verwandlung und praktisch eine Analyse des Bodens, auf dem das Gras gewachsen ist, hat stattgefunden und die Kuh scheißt das Ergänzende, das Fehlende hinten aus. Jetzt könnte man sagen, das ist eine chemische Fabrik auf 4 Beinen. Es ist ein Wunder. Also man muss da wirklich tiefen Respekt vor haben, versteht dann vielleicht auch annäherungsweise, warum bei den Indern das Rind
so einen hohen Stellenwert hat.
Ja.
In der Kultur. Mhm.
Ja, und wir als Winzer sind jetzt Krüppel, weil wir haben in der Regel keine Tiere. Wir können nur in Kooperation mit einem benachbarten Landwirt in den Genuss kommen, Mist zu bekommen.
Steiner hat auch nicht unbedingt an die Winzer gedacht. Ne? Ich glaube, der hat selber auch sehr wenig Alkohol getrunken, oder?
Er hatte eine Phase, wo er viel getrunken hat. Das war in seiner Berliner Zeit, da war er ja Bohem. Aber später hat er dann nichts mehr getrunken und hat aber eine große Toleranz gehabt gegenüber den Leuten, die sich mit Wein beschäftigen. Das ist auch im landwirtschaftlichen Kurs. Bestimmte Stellen hat er mit sehr viel Humor kommentiert, Fragen in diese Richtung. Ich glaube, er wäre heute ganz froh, wenn er sieht, wie ausgerechnet über den, sozusagen auf den Flügeln des Dionysos, auf der Qualität, die Rebe zeigen kann, wird deutlich, was biodynamische Landwirtschaft kann. Das wird besser sichtbar, als wenn wir jetzt über Kartoffeln reden würden. Das liegt am Wesen des Weins. Das liegt an der Komplexität dieses Getränks und das liegt an der ungeheuren Kraft, die Rebe hat als Pflanze. Die Rebe ist eine absolut besondere Pflanze. Das höchst entwickelte Blatt im ganzen Naturreich, wie mir Botaniker versichert haben. Die größten Zellen in der Natur, die tiefste, das Wurzelvermögen, tiefer als alle Bäume. Und das dann zusammenzubringen und das zu verdichten und die Kraft dann noch über das eigentliche Samenfeld, also da, wo man sozusagen die Kraft an die nächste Generation weitergibt, das ist bei der Rebe dann noch ein Stück über den Samen hinaus gestoßen worden. Das ist zumindest Steiners Schilderung. Und landet im Fruchtfleisch. Und das hatten wir dann als Metamorphose im Wein. Deshalb ist sicherlich auch die Rebe im Abendmahlsgeschehen, jetzt wenn wir an die christliche Tradition denken, dort zu finden und nicht der Gerstensaft. Mhm.
Wie haben sich die Pflanzen im Weinberg dann verändert in diesen 35 Jahren?
Am Anfang, wenn man mit Kunstdünger aufhört, stürzt der Weinberg erstmal in eine Krise. Mhm. Also zumindest war das bei uns so.
Das kenn ich von anderen auch, ja.
Ja.
Also sie brauchen erstmal 2 Jahre bestimmt, um sich von dem Schock zu erholen, dass sie nicht mehr oben den Stickstoffdünger kriegen, sondern wieder runter müssen
diese Feinien.
Ja. Diese Haarwurzeln wieder ausbilden, unten tief in der Erde. Mhm.
Als ob ein Mensch, der auf der Intensivstation liegt und mit Schläuchen und Zuckerlösung versorgt wird, dann wieder anfangen muss zu gehen, zu stehen und selbst zu essen. Aber wenn das dann überwunden ist, die Krise sozusagen, dann kommt nach einer gewissen Phase, wo man Aufbau leisten muss, Aufbauarbeit, also Input in Form von habe ich eben schon angedeutet, organisches Material, was geeignet ist damit als Nahrung für die Bodenlebewesen. Und da meine ich insbesondere den Regenwurm. Und der Regenwurm ist der wichtigste Mitarbeiter im Betrieb. Der arbeitet ja praktisch Tag und Nacht, völlig unentgeltlich. Er will halt nur nicht dafür auch noch gepiesackt werden mit Herbiziden und Salzen und so Zeug. Man muss an der Stelle natürlich auch gucken, wie spricht Steiner damals über den Regenwurm? Mit welcher Zärtlichkeit? Ach, und dann bringt die Tätigkeit der Mitarbeiter unter der Erde den Boden nach und nach, natürlich unterstützt durch die biodynamischen Präparate, da gibt es ja mehrere, nicht nur dieses Hornmist-Präparat.
Tees auch, ne?
Verschiedene Tees gibt es, ja.
Präparate zum Beispiel, Kiesel.
Ja, das ist dann mehr für die Pflanze, für den Pflichtstoffwechsel, so mal für den Aromareife-Bereich. Aber der Boden kommt dann, der geht dann auf wie ein Hefekuchen. Der kriegt mehr Poren, die Wasserhaltekraft wird größer, also da wird eigentlich auch eine gleichmäßigere und stabileres Wachstum erreicht, nach und nach. Also die Nährstoffseite pendelt sich dann ein auf einem Niveau, dass man sozusagen, wir haben seit Jahren jetzt nichts mehr gedüngt, also es ist nicht erforderlich, wir haben ganz hohe Humusgehalte und gut, unsere Weinberge werden jetzt, wenn man genau hinguckt, die werden wahrscheinlich früher gelb als die Nachbarn.
So aus, ja.
Ja, aber was jetzt der oberflächliche Betrachter sagen wird, ja, muss der mit etwas gehen, ne? Muss der etwas düngen. Das ist falsch. Uns geht es ja darum, reife Trauben zu ernten. Physiologisch reif. Weil sonst kriegen wir keine Differenzierung im Aroma hin. Das heißt, die Zeit der Reife ist, sag mal, ab zweite von mir aus, wo wir mal anfangen, die Zeit der Reife, also sagen wir mal September, Oktober. Und dann ist die Farbe Gold, stellt sich ein. Wenn Getreide reif wird im Sommer, wird es auch golden. Und die, sofern man es lässt. Und die Blätter färben sich dann auch golden und die Trauben auch. Wenn man jetzt keine übertrieben chemischen Spritzmittel einsetzt und keine Düngung, die praktisch Doping ist. Wenn man das alles nicht tut, sondern lässt die Jahreszeiten zu, dann stellt sich Reife ein. Und in unseren Weinbergen ist sozusagen das aktuelle Datum vorhanden. Und in den Nachbarparzellen habe ich häufig den Eindruck, da ticken die Uhren, dann stehen noch auf Sommerzeit. Also die sind praktisch noch in der vegetativen Phase, die sind immer noch am Pumpen und am Machen und am Tun und lassen jetzt gar nicht mal los und die Pflanze in die Reifephasen überwechseln. Den Eindruck hat mir zum Beispiel der Georg Meissner vermittelt in Geisenheim. Da gibt es so einen vergleichenden Versuch über Jahre, wo man verschiedene Anbausysteme nebeneinander hat in einem Weinberg. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und da ist mir das auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich sagte, ja, stimmt. Man muss sehen, dass man mit den Rhythmen der Natur arbeitet und nicht gegen diese Rhythmen. Und dann pfeife ich doch, wenn Mitte Oktober noch knatschgrüne Blätter da sind, kann was nicht in Ordnung sein. Also das ist eindeutig Speed. Ja? Die Leute können auch nicht schlafen. So, mal noch einen.
Es gibt noch zwei Weine, ne?
Ja.
Die haben erstaunlicherweise deutlich mehr Alkohol als der Pyramide, obwohl es ja nur so ein paar Meter voneinander entfernt ist.
Ja, die Pyramide ist die höchste. Und wir kommen jetzt in die besseren Lagen. Das ist jetzt hier Schieferstern. Da blühen die Trauben als erste. Der ist zum Teil ist er hinter den Häusern da, windgeschützt. Der ist auch jetzt schon 2 Tage auf dem Reserve hin rein. Ja. Aber hier, die Flasche war voller. Mhm. Dann ist die Farbe auch ein bisschen heller.
Ja. Das ist einfach sehr ungewöhnlicher Wein. Es ist sehr lebendig, fast unruhig, ne, im Gaumen. Eine schöne Säure. Dann kommen statt dieser Fruchtaromen, die man sonst von Riesling so kennt, also der vielleicht eben Steinobstaromatik oder so, kommt eigentlich eher eine. Also zum einen was deutlich Steiniges, finde ich, und auf der anderen Seite eher sowas, was in eine Nussrichtung geht. Hm?
Nuss. Mhm.
Ja, so ein bisschen wie unreife oder gerade reife Walnüsse, finde ich. Ein bisschen Haselnuss vielleicht.
Mhm. Und noch eher braune Früchte, so wie vielleicht Mirabellen so, oder Mirabellenmarmelade. Wir hatten letztens auch jemand hier sitzen, der sich auskennt. Wir hatten die erstaunlichsten Düfte zusammengetragen.
Ja, das hat fast so ein bisschen was, also braune Früchte sagen, fast so ein bisschen was, was in Richtung Feigen oder Datteln geht, finde ich. Datteln eher.
Ja, wir sollten das mit den Weinen tatsächlich mal machen. Was wir gelegentlich mit den anderen Weinen, also früher gemacht haben, das ist, wenn die neue Liste gemacht wurde, habe ich die Weine dann die Freunde dazu eingeladen, die Weine hingestellt. Und ich hatte vorher ein Seminar gemacht beim Fischer über beschreibende Weinanalyse. Und da wurden auch alle möglichen in Frage kommenden Obstsorten, Bananen und die Pfirsich und die verschiedenen Apfelarten, der grüne und der gelbe und dann hin, dass man in einem relativ neutralen Wein diese Obststückchen einweicht und ziehen lässt und Deckel drauflegt und dann nachher, wenn es um die Beschreibung geht, einfach den Wein Mittelpunkt hat und fragt sich dann, hat der Wein einen Duft, der an Apfel erinnert? Mhm. Und damit man nicht im Abstrakten rumrudert, dann hat man eben dann einen Apfel, der in Wein eingelegt ist. Nimmt den Deckel weg, schnuppert an dem Glas. Mhm. Ah, das ist jetzt grüner Apfel. Mhm. Ah, dann weiß man das präzise, riecht an dem Wein. Ah, der hat Apfel. Ja. Aber wie viel? Und dann, das ist dann 9, der volle Apfel sozusagen. Und wie viel hat der Wein? Dann sagt er, der hat ein bisschen, vielleicht 2. Und so schnuppert man sich durch die ganze Galerie durch, mhm, und tauscht sich dann aus hinterher. Und dann kommt man zu einer relativ präzisen Beschreibung, was die Aromatik angeht. Das ist eine coole Sache. Das hat viel Spaß gemacht. Ist ein bisschen Aufwand, immer natürlich in Bio-Qualität, die Sachen zusammengesucht hat, die Ingredienzien, die man braucht, dann Litchi und Kiwi und Ananas und Gedöns, die Mango. Wie weit muss ich fahren, ehe ich an eine Avocado in Bio-Qualität komme? Mhm. Also dann wird's, man muss ein bisschen Aufwand treiben.
Ja, das ist hier dann wahrscheinlich aufwendiger, ne?
Ja.
In den größeren Städten sind die Bioläden ja doch irgendwie mittlerweile riesengroß geworden und viel von dem ist dann da durchaus vorhanden.
Das Glück der Großstadt.
Ja. Herr Drosten, ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Für die Weine.
Ah, ist schon vorbei.
Ja.
Ich habe noch gar nichts gesagt.
Eine Stunde 37.
Doch.
Mhm. Haben wir.
Ja.
Das ist, glaube ich, so. Okay.